Den Predigttext für heute finden wir in Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, sie zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, soweit es Ihnen möglich ist, sich zu erheben. Und so stehen wir jetzt heute Morgen vor dir, treuer Vater, ermutigt durch diese Worte als deine Kinder, und kommen vor dich und wollen dir jetzt danken und für diesen Gottesdienst einstehen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du gegenwärtig bist, dass deine Größe, deine Macht, deine Schönheit und deine Liebe in diesem Raum präsent ist. Dass du mitten unter uns bist und dass wir dir begegnen dürfen. Dass du dich uns in Liebe und Barmherzigkeit und Treue und Gerechtigkeit zuwendest und die Tür zu dir weit offen ist. Und dass dieser Gottesdienst dazu dienen darf, dass wir immer mehr dein Herz erkennen und das, was du von uns willst. Das wollen wir dir hinlegen. Und dich von ganzem Herzen darum bitten, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter werden und dass wir mit Herzen, Mund und Händen das, was du uns heute sagen willst, in unser Leben hineinbringen. Und dass wir uns danach ausrichten, dass wir zu dir emporschauen, weil du unsere Erlösung bist, die sich uns immer mehr naht. Das bitten wir jetzt nicht nur für uns, sondern für alle, die in irgendeiner Form an diesem Gottesdienst teilhaben. Bitten es für unsere Kinder und die, die ihnen dein Wort nahebringen in unseren Kindergottesdiensten. Bitten es dich auch noch einmal für all die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die die JK jetzt verlassen haben. Und wollen dir vertrauen, dass du dein Reich baust. Trotz uns, mit uns, weil du zum Zuge kommst und du einen Plan hast, den du selbst zur Vollendung bringst. Wir rühmen dich darüber, wir loben dich und wir beten dich an. Amen.
So habe ich die Gottesdienste überschrieben, die von meiner Seite aus jetzt in den nächsten Wochen zu verantworten sind. Denn ja, tatsächlich, vom 27. Februar bis zum 3. März dieses Jahres wollen wir miteinander eine weitere Jesuswoche hier in unserem Haus erleben. Wir haben das ja schon angekündigt im letzten Jahr, klar. Aber wir wussten, Sie müssen erstmal Weihnachten feiern und irgendwie den Jahreswechsel überstehen. Und jetzt sind Sie ja da alle wieder da und sind wieder auf Sendung. Und das neue Jahr hat uns erfasst, ganz klar. Und jetzt natürlich klar, wollen wir Sie auch und uns ein bisschen mit hineinnehmen in diese Jesuswoche. Jesuswoche, das heißt, dass wir miteinander konzentriert nachmittags ein Programm haben für unsere Kinder, dass wir an den Abenden hier zusammen sein wollen, andere Menschen mit einladen wollen, dabei zu sein, sich auf Jesus, Gedanken von über zu Jesus einzulassen und vielleicht einen persönlichen eigenen Zugang zum Glauben an Jesus Christus zu finden. Eine riesengroße Chance und Möglichkeit. Ja, natürlich auch für die, die jetzt mit uns über den Livestream verbunden sind. Selbstverständlich, das wird gestreamt und dann können Sie Ihren Hauskreis zusammensuchen und die halbe Mitarbeiterschaft in Ihrer Firma oder in ihrem Wohnblock oder wie auch immer und Ihre ganz private kleine Jesuswoche in Ihrem Wohnzimmer oder wo auch immer durchführen. Also Jesuswoche, das ist dran. Und im Vorfeld zu Jesuswoche dachten wir, es ist vielleicht gut, noch einmal ein paar Themen unser geistiges Leben zu schärfen, nachzugucken, was ist denn jetzt da wirklich dran? Und deswegen möchte ich mit Ihnen nachdenken, einmal über Jesus, wenn er vom Gebet spricht, unverkennbar heute. Ich würde zum Zweiten mit Ihnen nachdenken, wenn Jesus von der Gnade spricht. Das folgt dann in ein paar Wochen. Und zum Dritten möchte ich mit Ihnen nachdenken, wenn Jesus über die Gemeinde spricht. Das kommt dann zum Dritten. Also, wenn es um Gnade, wenn es um Gebet und wenn es um Gnade und wenn es um die Gemeinde geht, dann werden wir miteinander Texte lesen aus dem Lukasevangelium. Das Lukasevangelium ist ja ein ganz besonderes. Alle vier sind besonders, ich weiß. Aber Lukas hat es insofern besonders drauf, weil er ja diesen Zweiteiler uns geliefert hat. Bei dem hört das Evangelium und die Berichterstattung vom Evangelium ja nicht mit Karfreitag und Ostersonntag auf, sondern er hat ja diesen berühmten Band 2 geschrieben. Diesen berühmten Band 2. Und der berühmte Band 2, die Apostelgeschichte, die nimmt uns ja in diese Evangelisations- und Gemeindewirklichkeit in ganz besonderer Weise mit hinein. Und Lukas hat neben den vielen klassischen Texten, die er schreibt, wie Johannes und wie Markus und wie Matthäus, hat Lukas eine ganze Reihe Texte, die nur er hat. Wir können noch rumphilosophieren, wo er die her hat und die Abhängigkeiten versuchen zu konstruieren und auch wieder scheitern. Wir können es aber einfach überspringen und sagen, es gibt einfach eine ganze Reihe von Texten, die allein Lukas hat, das sogenannte Sondergut des Lukas. Und die Texte, die wir jetzt in diesen Wochen besprechen wollen, die stammen alle aus dem sogenannten Sondergut des Lukas. Das heißt, es gibt keine Parallele bei Johannes, keine bei Matthäus, keine bei Markus. Wir können einfach rein und sagen, den Text von heute, Lukas 18, hat nur unser Lukas. Das Gleichnis von der bittenden Witwe, Lukas 18. Und natürlich, klar, es geht um Gebet. Es geht so offensichtlich um Gebet und in einer solchen Deutlichkeit um Gebet, dass uns ja allein schon der Vorsatz schon alles erklärt. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Ja, das ist unsere deutsche Zwischenformulierung, mit der wir so eiern. Sie wissen auch, eine Sollbestimmung, kann man machen, kann man lassen, ne? Das steht aber nicht da. Es steht was Härteres da, nur hat sich keine richtige Übersetzung getraut, das reinzuschreiben. Darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen dürfen? Nein. Es ist dieses berühmte D in der griechischen Sprache, es ist eine Nötigung. Das muss sein, dass sie nicht nachlassen, dass sie alle Zeit beten. Es ist mehr als sollen, merken Sie es ein bisschen? Es ist mehr als sollen, von daher herzliche Einladung, 11.30 Uhr, Gruppenraum 3. Aber das ist jetzt das eine. Das andere ist natürlich jetzt zu begreifen. Es geht ja tatsächlich um Gebet. Und wir sind ja schnell durch, dass wenn wir an die Jesuswoche denken und wenn wir an Menschen denken, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, wenn wir an unsere eigene Geschichte denken, dann wissen wir sofort, Gebet, das ist der entscheidende Schlüssel für Evangelisation. Ja, selbstverständlich. Das ist keine neue Erkenntnis. Wir werden nur wieder freundlich daran erinnert. Das wird uns wieder neu konditionierend in unser geistiges Leben prägend hineingesprochen. Gebet, der entscheidende Schlüssel für Evangelisation. Und klar, wenn wir von einem Schlüssel wissen, dann nutzen wir einen Schlüssel. Also her mit dem Schlüssel, dreimal umgeschlossen, klack, die Tür geht auf, zack, wir gehen rein, die Sache ist gegessen. Gib mir den Schlüssel und dann läuft's. Und viele von uns sind halt schon lang genug jetzt im geistlichen Rennen, dass sie das wissen, dass mit diesem Gebetsschlüssel für Evangelisation, das ist ja gar nicht so ohne. So ganz grundsätzlich ist das ja gar nicht so ohne mit dem Gebet. Der nicht nur für das Thema im Feld Evangelisation, da ja natürlich auch, ja, deswegen machen wir es ja heute Vormittag. So ganz grundsätzlich merken wir, das ist ja jetzt nicht dieser klassische Schlüsseleffekt, wie wir normalerweise Schlüssel nutzen. Es ist eben nicht dieser Automateneffekt. Ich drücke 3 Tasten und dann, wenn ich noch einmal mich Error drauf habe, dann mache ich es halt nochmal, aber spätestens dann kommt das Ergebnis rüber und dann geht's eben los. Sondern wir spüren etwas von dieser Abhängigkeit, die mit dem Themenfeld des Gebetes gleichzeitig unser Leben hineinkommt. Und das stört uns immer in einer gewissen Weise. Und das ist nachvollziehbar von unserer alten menschlichen Gesinnung, nach dem Motto, wie, da bin ich dann trotzdem noch abhängig. Wie, ich dachte, ich hätte jetzt den Schlüssel. Wie, ich dachte, ich bekenne das jetzt hin. Und wir merken, dass das ganze Themenfeld des Gebetes genau nicht dazu führt, dass wir in großer Freiheit und Unabhängigkeit irgendwelche Schlüssel nutzen, dass wir gerade durch das Gebet unsere Abhängigkeit demonstriert wird und wir gerade durch das Gebet in eine ganz intensive Beziehung zu dem Gott, zu Jesus Christus eintreten. Es gilt gerade für das Themenfeld des Gebetes der Satz aus Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieser für uns immer wieder auch peinliche, entmutigende, verstörende Satz, der gleichzeitig genau das zum Ausdruck bringt. Ich gerate, je klarer ich die geistlichen Wahrheiten begreife und für mich erfasse und mir aneigne, nicht in eine größere Unabhängigkeit von Gott, sondern gerade in der Nutzung dieser geistlichen Elementargeschenke wie des Gebetes in eine vermehrte Abhängigkeit von Gott. Und nachdem ich mich da durchgewurschtelt habe, erlebe ich, dass das ja eigentlich genau der Zweck der Übung ist, dass ich genau immer stärker, immer klarer, immer profilierter, immer deutlicher abhängig werde. Und Abhängigkeit jetzt nicht mehr negativ beschrieben wird, nach dem Motto, ich bin halt abhängig, bin halt nicht allein, bin ich kraftvoll, bin ich stark, bin ich handlungsautark, sondern diese Form der Abhängigkeit macht mich ja abhängig von Gott. Und wenn mich etwas abhängig macht von Gott, dann ist es richtig gut. Dann ist es richtig gut. Und wenn wir durch Gebet und durch die Wahrnehmung des Gebetes hineingeführt werden in eine stärkere Erfahrung der Abhängigkeit von Gott, dann geschieht unserem geistlichen Leben etwas ausgesprochen Gutes. Was richtig, richtig Gutes. Ich erlebe alles Wesentliche, alles Zentrale, alles wirklich Bleibende, alles, was die Qualität der Ewigkeit hat, liegt nicht in meiner Hand, liegt nicht in meiner Autorität, ist mir nicht einfach frei verfügbar, sondern nur immer, nur nicht negativ, sondern einfach beschreibend, nur immer in der unmittelbaren Beziehung und Abhängigkeit zu Gott erfahrbar und erlebbar. Jeder von uns erfährt das immer und immer wieder in seinem Dasein, dass die eigentlichen geistlichen Güter nicht uns allein autark übereignet werden, sondern in der Gemeinschaft mit Christus gelebt und praktiziert und erfahren werden. Das Thema des Gebetes ebenfalls auch. Und das wusste natürlich in Anführungszeichen Jesus, ja selbstverständlich wusste er das. Und deswegen kommt das Thema im Feld des Gebetes ja auch so häufig im Neuen Testament, in den Evangelien vor. Kaum ein Thema wird von Jesus in so großer Regelmäßigkeit und Treue immer wieder artikuliert in Beispielen und Erfahrungen und Hinweisen und Aufforderungen wie dieses Themenfeld des Gebetes. Und warum das so ist, das ist jetzt genau ein Stück von diesem Beispiel hier, von dieser Geschichte hier. Denn hier haben wir nun ein Beispiel, das Jesus ganz aktiv einsetzt zum Themenfeld des Gebetes. Und hier ist für uns heute Morgen als erstes ganz wichtig, die kennen das Gleichnis ja, dass wir ganz kurz bewusst wahrnehmen, in welchem Gesamtzusammenhang und Rahmen Jesus im Lukasevangelium dieses Gleichnis präsentiert. Das hängt ja nicht im luftleeren Raum. Er stand ja nicht eines Morgens da und dachte, oh, ich spreche mal wieder zum Themenfeld Gebet. Sondern wenn Sie das anschauen im Lukas-Evangelium, dann sind wir im 17. Kapitel, einem ganz wichtigen Themenbereich von Jesus. Nämlich Jesus klärt seine Jünger auf, dass er wiederkommen wird. Und indem er sie aufklärt, dass er wiederkommen wird, klärt er sie auch über die Umstände seiner Wiederkunft auf. Und es begreifen wir auch, dass am Ende von unserem Gleichnis plötzlich so ein eschatologischer Horizont reinkommt. Plötzlich geht es um die Wiederkunft, was wir gar nicht unmittelbar mit dem Themenfeld Gebet verbunden hätten. Heißt es ja am Ende, sollte Gott nicht auch rechtschaffen sein Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte erst bei ihnen lang hinziehen. Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, und plötzlich sind wir in einem ganz anderen Horizont, das ist für uns gar nicht der klassische Gebetshorizont wie Wiederkunft Jesu. Wir wollten doch zum Themenfeld Gebet miteinander sprechen. Und plötzlich sagt uns Jesus, ja, ich spreche auch zum Themenfeld Gebet mit euch. Und das bringe ich ein in das Themenfeld, ich komme zurück. Und wenn ich zurückkomme, das müsst ihr wissen, wenn ich zurückkomme, dann wird es in dem Zusammenhang ganz bestimmte Gebets Umstände, erster Punkt, ganz bestimmte Gebetsumstände für Jünger geben. Und auf die möchte ich euch jetzt schon aufmerksam machen. Die Gebetsumstände für Jünger, die werden nämlich in einer ganz besonderen Weise uns hier beschrieben. Ich bete nicht einfach in einem geistigen Vakuum. Ich bete nicht einfach in einer neutralen Zone. Ich lebe mit meinem Glauben an Jesus Christus nicht einfach in einem luftleeren Raum. Nein, nein. Vergangenen Donnerstag ist diese gesamte JK ja tatsächlich losgezogen. Herzlichen Dank für alle Transporthilfe. Losgezogen Richtung Karlsruhe. Es war diese kurze Phase, wo es mal ein paar Stunden weniger geregnet hat. Und in dieser kurzen Phase, wo es Gott sei Dank ein paar Stunden weniger geregnet hat, sind da rund 200 Leute also auf dem Marktplatz, Teenager mit ihrem Team, auf dem Marktplatz in Karlsruhe präsent gewesen. 200 Leute. Oh, wie verliert sich das auf dem Marktplatz in Karlsruhe? Wie verliert sich das? Dann standen wir da. Ich habe das beobachtet, wahrgenommen. Die haben gesungen und die haben Luftballons an Kinder verteilt und man konnte einen Kaffee kriegen und eine Bibel bekommen und Gespräch und das Ganze sät und einen geistlichen Input und was war einfach gut, war einfach gut. Aber, ihr Lieben, doch nicht im luftleeren Raum. Doch nicht in einer neutralen Zone. Doch nicht in einem geistlich gefüllten Rahmen wie im großen Saal der Höhe. Und dann zogen da während dieser 2-3 Stunden Hunderte und Aberhunderte von Menschen, wie es auf dem Marktplatz ist, hin und her mit unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, was sie so hatten, was da so alles läuft. Und ich stand da mit dabei und habe quasi Lukas 18 pur erlebt. Und Lukas 17 mit dazu. Wie wird das sein, wenn der Menschensohn kommt? Ja, wenn der Menschensohn kommt, unmittelbar bevor der Menschensohn kommt, sagt Jesus, da werden die Leute euch, die werden euch die Bibeln aus der Hand reißen. Die werden natürlich euch fragen, wo ist euer Gott? Und wie können wir zu dem Gott kommen, den ihr da besingt? Und wie können wir so leben, wie diese Teenager da leben wollen? Zeugnishaft, wunderbar, klar dargestellt. Zeigt uns den Weg. Nein, nein, nein. Sind die weitaus meisten? Gar nicht. Negativ, gar nicht im Sinn von, was für ein Quatsch, sondern einfach nur, ja. Also im Grunde genommen so, wie das Jesus beschreibt. Der Tage des Menschensohns, die werden dann so sein, sie essen, sie trinken, sie heiraten, lassen sich heiraten. Ist ja nicht schlimm, ne? Genau, es geht einfach weiter. Aber das war's auch, mehr ist auch nicht. Essen, trinken, heiraten, heiraten, lassen. Und das mache ich ein paar Jahrzehnte, dann kommt der Deckel drauf und das war's. Das sind die Tage des Menschensohns. Das sind unsere Tage. Wir latschen doch nicht durch ein neutrales geistliches Feld, sondern wir sind genau in den Tagen, wo man, ja, kannst machen mit deinem Jesus, kannst aber auch lassen. Und dass man diese Umstände begreift, einfach nur begreift, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen haben wir ja in der Vorbereitung für die Jugendkonferenz gesagt, dieser Einsatz in Karlsruhe hat einen doppelten Effekt. Das hat einen ganz wichtigen Doppeleffekt. Ja, wir wollen und wir haben die Aufgabe, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen, auch in den Tagen des Menschensohns. Richtig. Und gleichzeitig wollen wir der nächsten Generation ein Gefühl für die Umstände geben. Für die Umstände, in denen das läuft. Und dass man dann eben ein Gespräch führen kann mitten auf dem Marktplatz, was ganz toll und ganz intensiv ist und man sich riesig freut, aber man 20 andere bescheuerte Kontakte ebenfalls hat. Und man denkt, warum bin ich eigentlich hier? Was soll ich eigentlich hier? Wie doof ist das denn? Warum findet er mich nicht gut und nicht nett und nicht freundlich, wenn ich ihm doch was, so was Nettes und Hilfreiches anbiete, wie den Weg in den Himmel und wie den Weg zu Jesus? Und plötzlich merken wir, das sind die Gebetsumstände. Das sind die Gebetsumstände. Und es ist für unseren Kopf wichtig, dass uns Jesus auf diese Gebetsumstände in den Tagen des Menschensohns, bevor er kommt, aufmerksam macht. Das ist enorm lieb. Im Grunde genommen tritt hier Jesus nicht nur mit theologischer Klarheit auf, sondern er tritt hier in diesem Text mit ganz großer seelsorgerlicher Kompetenz auf. Dass er uns sagt, Leute, ihr müsst euch darauf einstellen, so wird das sein. Ich will euch gerne so ein ganz klein wenig eure durchschnittliche christliche Naivität nehmen. Ich müsste ein bisschen den Stöpsel aus eurem Humanismus rausziehen. Ich möchte ein klein wenig euch aufmerksam machen auf die geistige Welt, in der ihr da unterwegs seid. Ihr braucht ein klares Sicht für die Umstände des Gebetes. Und bei den Umständen des Gebetes entdecken wir nun, dass hier Jesus uns deutlich macht, es kann sein, dass uns die Jesusleute diese Umstände so zu schaffen machen, dass wir, wenn wir nicht klar aufgeklärt sind, wie jetzt hier in Lukas 18 ja sagt, geschieht durch das Gleichnis, dass wir ins Schlieren geraten. Und deswegen kommt ja am Ende dieser überraschende Satz, der für uns jetzt natürlich stimmig ist, dass dann Jesus das Gleichnis nicht nochmal mit einem Imperativ abschließt, im Sinn von jetzt betet, sondern er sagt, meint ihr, wenn der Menschensohn kommen wird, er werde dann Glauben finden auf Erden. Was für ein komischer Satz. Man kann sogar noch schärfer formulieren. Meint ihr, wenn der Menschensohn kommt, dass er den Glauben, man kann sogar sagen, diese Sorte von Glauben findet. Warum? Weil tatsächlich die Gefahr besteht, dass wenn man die Umstände nicht klar zur Kenntnis nimmt, ja, was macht man dann? Ah, es gibt die unterschiedlichsten Reaktionsmuster. Wir kennen sie doch aus der christlichen Szene. Wir kennen sie aus unserem eigenen Leben. Man rutscht in die unterschiedlichen Erklärungswelten ab. Die eine Erklärungswelt ist eben, ja, ist halt jetzt heute so, ich ziehe mich zurück auf meine kleine Insel der Seligen und warte, bis der Herr kommt. Tür zu, Feierabend, Ende aus. Das andere ist, wir haben noch nicht den richtigen Kniff raus. Wir müssen das noch ein bisschen methodisch ein bisschen verbessern. Und wenn wir noch den richtigen Kniff raus haben, wenn wir die richtige Musik haben, den richtigen Sprecher, dann kriegt es auch einen Drive und dann geht es auch ab und dann klappt das aber sowas von wie. Und die Nächsten sagen, ja gut, wir sind einfach so geistig so dermaßen schwach. Wir brauchen jetzt die Gebetsnächte, wir brauchen die Gebetswochen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Power da rein. Und Leute, von nichts kommt nichts. Und dann wird halt noch ein bisschen mehr auf Druck gebetet. Und so sieht's dann auch aus. Und dann die Erklärungsmuster, wir kennen sie doch, die Erklärungsmuster. Und so kann das tatsächlich passieren, dass der Glaube, diese Art von Glaube, dieses Dranbleiben in bescheuerten Gebetsumständen, zu einer ganz seltenen Ware wird in den Tagen des Menschensohns. So, dass Jesus sagt, bin mal gespannt, wenn ich wiederkomme, ob ich den Glauben finde. Ob dann noch Menschen von meinen Jüngern da sein werden, die in dieser Art die Gebetsumstände begriffen haben, die Aufklärung von mir erfasst haben, wissen, wie es sein wird, bevor der Menschensohn kommt. Und genau weil sie aufgeklärt sind, dann bewusster dranbleiben. Boah, ist Jesus lieb. Ist Jesus lieb? Ja, Jesus lieb. Der klassische Seelsorger. Der klassische Seelsorger sagt, du, so wird's werden. Ich sag dir es jetzt schon, damit wenn du auf dem Marktplatz in Karlsruhe stehst und zwischendurch denkst, einmal spinn ich, dass du dann sagst, oh, das hat mein Herr schon gesagt in Lukas 17 und Lukas 18. In den Tagen des Menschensohns wird's genauso sein. Das singen 200 Teens, Jesus hat dich lieb. Und vielleicht 1000 Leute laufen vorbei und sagen, ja, nett, aber auch egal. Und vielleicht zwei. Für ein gutes, weiterführendes Impulsgespräch gibt es einen Kontakt, gibt es ein Geschenk, eine Übergabe einer Bibel, die nicht nur im Altpapier landet, sondern vielleicht tatsächlich als Wort Gottes gelesen wird. Verstehen Sie? Das sind die Gebetsumstände. Und das soll jetzt bitte, ich hoffe, das haben Sie jetzt verstanden, nicht im Sinn von, jetzt geraten wir alle in die große Jahresanfangsdepression, sondern das ist diese liebevolle, seelsorgerliche Klarheit, mit der Jesus sagt, so wird es sein. Und wir stehen da, sagen, herzlichen Dank, dass du uns das sagst. Vielen, vielen Dank. Dass du uns nicht einfach da reinrauschen lässt, mit einer durchschnittlichen Euphoriewelle, sondern dass du mit großer Klarheit sehen, das sind die Gebetsumstände. Das ist das eine, was heute Morgen mir wichtig ist, durch Wort Gottes weiterzusagen, auch für uns. In diesen Tagen des Menschensohns leben und arbeiten, predigen, dienen und beten wir. Erster Punkt. Zweiter Punkt, es gibt natürlich auch eine enorme Gebetsherausforderung. Die Gebetsumstände sind klar, die haben wir beschrieben, das sind die Tage des Menschensohns. Und die Gebetsherausforderung, das ist ja das, was dieses Gleichnis so kennzeichnet. Ich weiß nicht, ob Sie das Gleichnis lieb haben. Es gibt an diesem Gleichnis, streiten sich die Geister. Manche finden das zu brüsk, zu herb, zu kantig, die Schrappen da an den Worten, die da Jesus wahrnimmt. Es ist, wie es dazu heißt, ein Kontrastgleichnis. Ja, der Gedankengang ist genau, es soll schrappen. Also es soll sie ärgern, es soll sie ein bisschen, geht doch gar nicht, passt doch gar nicht in unsere Harmoniesülze rein, die läuft ja ganz anders ab. Wir denken beim Gebet doch so, ich bin das Kindchen und dann komme ich zum Herrn Jesus und zum Vater und dann sage ich meine Sachen, warte noch 2 Minuten und bäpp, da ist alles erledigt. Ja? Und so ist Gebet und vertraue ihm, ich karikiere und jetzt kommt da sowas. Und nicht von irgendeinem bösen Menschen, sondern von Jesus persönlich. Jesus persönlich beschreibt uns die Gebetsherausforderungen in einer schroffen Weise. Das ist doch für uns wichtig. Das ist für die Jesuswoche wichtig. Das ist ganz grundsätzlich für unser Beten wichtig. Der Text ist ja schnell erzählt. Das ist ja bei den Gleichnissen Jesu so genial. Dass Jesus das schafft, seine Theologie da reinzuquetschen, ein kleines Bild, und man steht daneben und denkt, braucht man eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Das Bild ist ganz, ganz simpel. Der Richter, der hier für Gott steht, ist auf der einen Seite, und die Witwe, die ist auf der anderen Seite. Die Witwe, das ist das Bild für damals, ist die Mittellose, die Rechtslose, die hat keine Lobby, die hat keine Chance, die hat auch keine Rechtsschutzversicherung oder sonst was Sinnfreies. Sie hat keine Möglichkeiten, irgendeiner Art und Weise gegen diese juristische Kapazität vorzugehen. Keine Chance. Und wenn dann das noch passiert, was nicht passieren darf, nämlich dass es einen ungerechten Richter gibt, der jenseits aller Kontrolle sein Leben durchzieht, das heißt sowohl innerweltlich hat er keine Kontrolle mehr, auch göttlich hat er keine Kontrolle mehr, dann bist du am Ende. Dann bist du am Ende. So, und je mehr wir das erzählen, desto mehr denken wir, ja, aber so ist doch Gott nicht, so ist doch Gott. Und Jesus zeigt uns genau das Bild und lässt uns in diese Bildsprache hineingehen. Und wir wollen eigentlich gar nicht rein. Wir wollen nicht rein in diese Vorstellung, dass das ausgelöst ist, dass ich, der ich zur Gemeinde gehöre, im Status dieser Witwe bin. Das will ich doch nicht. Ich will doch eine gute Beziehung zu meinem Gott. Und das soll der gute Richter sein. Und jetzt geschieht genau das Gegenteil. Je mehr ich da in dieses Gleichnis reingehe, desto mehr schrappt es rechts und links und fühle ich mich eigentlich nicht wohl. Und wenn sie sich nicht wohlfühlen, das ist gut. In dem Fall. Ja, das ist jetzt richtig gut. Weil indem ich das merke, merke ich, das ist genau die Not, die immer und immer und immer und immer und immer wieder mit dem Thema des Gebetes in unser Leben hineinkommt. Das ist doch das. Und wir kommen ja in die Situation, dass wir sagen, mein Gott, ich bete doch schon super gut christlich trainiert, nur die richtigen Sachen. Ja. Sie beten doch gar nicht für ein neues Boot, ein neues Haus, 3 neue Autos oder was sie da sonst so als klassische Sachen. Da haben sie schon alles in Akten gelegt und sie beten ja an diesen Gedanken, die richtig gut sind. Also zum Beispiel für Evangelisation, dass Menschen zum Glauben kommen. Was soll denn Gott gegen das Gebet haben? Meine Güte. Ja. So genau in seinem Sinn. Jetzt mache ich doch schon alles. Ich habe doch schon mich so runtertransformiert und so geistlich kompatibel mit dir, dass ich das muss doch der Schlüssel sein, das muss doch passen. Und es passt offensichtlich ganz oft. Passt's nicht? Jetzt bitte, nochmal, haben Sie keine Angst. Sie sind am Ende des Gottesdienstes nicht in der Depression. Aber jetzt gucken Sie mal nach. Für wen Sie wie lange schon gebetet haben. Ist doch irre, ja, ich sehe Sie nicken. Und dann sehen Sie die Menschen, teilweise wissen Sie den Namen schon gar nicht mehr, weil das vor Jahrzehnten vielleicht war, wo Sie gesagt haben, ich werde für dich die Hände falten, bis du endlich bei Jesus angekommen bist. Und jetzt sind Sie alt und grau geworden darüber und der ist immer noch nicht bei Jesus. Ist doch irre. Freunde, Familienangehörige. Und das ist doch unser Thema. Das ist doch unser Thema. Und dann sagen wir, das darf nicht sein, das darf nicht sein, das muss netter werden, das muss schöner werden und es wird nicht. Ich prüfe nochmal meine Liste, ist sie wirklich frei von allen Egoismen? Ja, sie ist ganz frei von allen Egoismen, sie ist wirklich nur das reine Konzentrat, was Jesus unmittelbar erfüllen muss. Die Witwe hat recht. Die Witwe hat recht, haben wir es gelesen. Und der Richter, macht nichts. Und jetzt kommt dieses starke Bild, dieses unglaublich starke Bild, dass jetzt diese Witwe seine Gemeinde jetzt nicht sagt, gut, wenn er nicht will, das war's. Sondern die kommt und kommt und kommt und kommt. Und wer sagt uns das? Jesus. Jesus sagt uns das. Und jetzt merken wir, wenn wir darüber nachdenken, merken wir, hey, so komplett irre, dass du das vor 2000 Jahren in das Logbuch der Gemeinde Jesu hineingeschrieben hast. Das Einzelne der Gemeinde Jesu, Witwenstatus, das ganze Zeitphasen der Gemeinde Jesu, dass immer wieder neuen Etappen die Gemeinde Jesu sich vorfinden wird, wie im Status dieser Witwe aus Lukas 18. Einer der Ausleger sagt, ich finde diesen Satz großartig, der dies Gleichnis seiner Kirche mit auf den Weg gab, kannte ihre tiefste Anfechtung. Wer dies Gleichnis seiner Kirche mit auf den Weg gab, kannte ihre tiefste Anfechtung. Genauso ist es. Da sitzen Sie morgens da, holen Ihr Gebetsbuch raus, es ist schon zerflattert und kaum mehr lesbar, aber Sie wissen ja sowieso, was links oben, rechts unten steht. Und sagen, soll ich es noch machen? Soll ich es lassen? Bringt's was? Bringt's was? Bringt's was? Und schon sind Sie genau da in Lukas 18. Und diese Frau kommt und kommt und kommt und kommt und knackt einen Mann, der keinen Respekt vor Gott und keinen Respekt vor innerweltlichen Autoritäten hat. Nicht, nein, es wird noch heftiger, nicht etwa deswegen, weil sie ihn überzeugt hat von der Rechtmäßigkeit ihrer Lage, sondern, das ist ja der Wahnsinn, weil er Schiss vor ihr hat. Das Wissen maskulin übersetzt, es ist ein bisschen maskulin übersetzt, dass sie ihn ins Gesicht schlagen. Nein, das macht dem Richter nichts aus, wenn da eine Frau ihn schlagen will. Dass sie ihm ins Gesicht gehe und es ihm zerkratze, steht da. Das ist die Methode, die feminine Methode. Die springt mir über den Tisch, die springt mir über den Tisch und geht mir ins Gesicht. Nein, er will diese Frau loswerden. So brutal beschreibt das hier Gott, so brutal. Er sieht überzeugt sein davon. Finden Sie das gut? Nein, ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Und genau in diese Rolle, bitte, genau in diese Rolle sind wir. Jesus hat es erklärt, dass seine Gemeinde sich genauso, ich sag's mal so, fühlen wird. Sie wird sich genauso vorkommen. So bescheuert. Ich komme mit einem guten, berechtigten Anliegen und ich werde so dermaßen abgewiesen. Einmal und immer und immer und immer wieder. So wird sich Gemeinde vorkommen. Und wenn wir das klar sehen, merken Sie, das ist das Gut, das ist ja vom Seelsorger an sich uns mitgeteilt. Jesus weiß das, weil er weiß, so werdet ihr euch fühlen. Ihr werdet euch so fühlen. Ihr werdet euch fühlen, wenn ihr da morgens euer Gebetsheftchen da rausholt. Ihr werdet euch so fühlen, wenn ihr eingeladen werdet zum gemeinsamen Gebet für die Jesuswoche. Ihr werdet euch auch so fühlen während der Jesuswoche. Ihr werdet euch so fühlen. Ihr werdet euch sowieso so fühlen, immer wieder. Das wird eine Grundanfechtung sein in den Tagen des Menschensohns. Und wenn wir diese Worte hören, dann hören wir in diesen Worten, genau in diesen Worten, den Trost. Mein Gott, ist das lieb, dass du uns das vorsagst. Ich könnte ja sonst verrückt werden an mir. Ich könnte ja verzweifeln an dir. Ich könnte den größten Fehler überhaupt machen, den man machen kann. Nämlich es sein lassen. Es bleiben lassen. nicht mehr zu diesem bescheuerten Richter kommen. Und deswegen sagt uns das Jesus. Deswegen sagt uns das Jesus. Und wir spüren, hier ist der Tröster. Wir spüren, hier ist der Seelsorger. Wir spüren, hier ist der, der uns kennt. Und das ist gut. Und so haben wir mit großer Klarheit nicht nur die Gebetsumstände zu sehen und nicht nur die Gebetsherausforderungen zu sehen, sondern indem wir jetzt dieses Wort hören und schon zweimal jetzt den Tröster wahrgenommen haben, zweimal schon den Seelsorger hinter dieser aufklärenden Gleichnisgeschichte erlebt haben, wird es tatsächlich hell. Es fängt an, hell zu werden. Denn jetzt, am Ende des Gleichnisses, sagt uns Jesus das erlösende Wort. Er sagt nämlich, sollte Gott nicht auch Recht schaffen der bescheuerten Witwe? Nein. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten? Und jetzt dürfen Sie mit mir hinter dem Jesuswort aus Lukas 18 und hinter dem Autor Lukas, den geistlichen Vater des Lukas-Evangeliums sehen, das der Apostel Paulus. Und mit großer Klarheit wissen, hier kommt was traumhaft Schönes rein. Ich bin doch gar nicht die bescheuerte Witwe. Das bin ich doch gar nicht. Ich nehme es so wahr, ich fühle mich so, ich erlebe so, aber ich bin es nicht. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer sind Sie? Wer sind wir? Und jetzt kommt diese wunderschön nachher uns in den paulinischen Briefen so stark berührende Terminologie. Seine Auserwählten. Das ist diese Wahnsinnsbeschreibung, die wir ja zum Beispiel aus dem Epheserbrief kennen und lieben und schätzen. Das lebendige Gott in ihr und in mein Leben. Vor Grundlegung der Welt. Man kann es einfach in einen normalen, durchschnittlichen Schädel nicht reinkriegen. Vor Grundlegung der Welt. Wählend hineingegriffen hat, dass Sie und ich heute Namen von Jesus aussprechen, kennen und lieben und er die Mitte unseres Daseins ist. Dass er uns das Geschenk des Glaubens gegeben hat, dass er mit uns den Himmel füllen wird, dass er uns auf jeden Fall in die Gegenwart seines himmlischen Vaters transportieren wird, dass er uns seinen Geist gegeben hat als Unterpfand, der in uns wohnt. Wir sind doch nicht die Witwe. Und diese Wandlung, wissen Sie was, diese Wandlung, die ist einfach ein Riesengeschenk, wenn diese Wandlung geschieht. Verstehen Sie, jetzt hat sich gar nichts geändert. Sie haben immer noch die 27 Namen in Ihrem Gebetsheftchen. Das ist immer noch genauso zerfleddert und genauso bescheuert und genauso langweilig. Und trotzdem haben Sie jetzt eine andere Perspektive. Sie sagen, okay, mein Gott, ich komme als dein Kind zum Thron der Gnade in deine Gegenwart. Emotional komme ich aus der Welt des Witwenstatus. Geistlich komme ich aus der Welt eines deiner Auserwählten. Und das kommt jetzt zusammen. Sie kennen das doch? Ist doch irre, das ist das, was wir immer und immer und immer wieder tagtäglich in der geistlichen Realität erfahren. Genau diese Zustandswelten. Ich komme erfahrbar emotional aus Witwenstatus. Ich komme geistlich gesehen aus, ich bin der Auserwählte Gottes. Lesen Sie es nochmal nach. Das ist das, was wir spüren, zum Beispiel im 73. Psalm. Da wird das so gut beschrieben. Ich lese Ihnen die Verse zum Witwenstatus vor aus Psalm 73. Ich wäre fast gestrauchelt. Sagt der 73. Psalm. Ich wäre fast gestrauchelt. Mit meinen Füßen, meine Tritte wären beinahe geglitten. Mein Herz war erbittert. Und es stach mich in meinen Nieren. Und in diesem Zustand, ja, da war ich dumm und ich verstand nicht. Wie ein Tier war ich da bei dir. Doch ich bleib bei dir. Aber jetzt bin ich in deine Gegenwart getreten. Und wenn ich in deine Gegenwart getreten bin, da sieht die Welt natürlich dann ganz, 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 ganz anders aus. Und dann kann eben im 73. Psalm das Licht angehen. Ich trat zu dir und dann war mir klar, ich bleibe bei dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, so bist du doch Gott allezeit. Meines Herzens Trost und mein Teil. Das sagt er gleich. Der paar Verse vorher noch im Witwenstatus war. Er ist in diese Wandlung der Jesusworte in seinem Leben hineingetreten. Und diese Wandlung möge sie heute Morgen passieren. Möge sie jetzt in diesen Augenblicken passieren. Dass ich vom großen Seelsorger, vom großen Tröster Jesus mit großer Klarheit höre. Mein Kind, das werden deine Gebetsumstände sein. Ich sag dir es jetzt schon, damit dich das nicht raushaut, wenn du in den Tagen des Menschensohns bist. Mein Kind, das wird die Gebetsherausforderung sein. Dass du in der Art und Weise, wie du tagtäglich, nicht nur für die Jesuswoche, das auch, aber tagtäglich unterwegs bist, den Eindruck hast, du stehst vor mir wie so eine bescheuerte Witwe gegen einen völlig selbstgerechten, egoistischen, aus dem Ruder gelaufenen Richter. Und mein Kind, indem du das von mir wahrnimmst, die Gebetsumstände und die Gebetsherausforderung, wird durch meinen Heiligen Geist, der in dir wohnt, das Gebetsglück entstehen. Dass du im Gebetsglück dann sagen kannst, ja, ich bleibe fest an dir. Als ich bei dir dann angekommen bin, wirklich angekommen bin, als ich zu dir ging ins Haus Gottes und dann das sah, dann war alles wieder klar. Dann bleiben die Gebetsumstände, ja. Und dann bleiben auch die emotionalen Erfahrungseindrücke der Gebetsherausforderung. Aber es führt zum Gebetsglück, dass wir jetzt miteinander, mit diesem Wissen, mit unserem persönlichen Anliegen, mit Anliegen unserer Gemeinde und ja, und mit den Anliegen der Jesuswoche in seine Gegenwart hineintreten. Und es ihm sagen, mein Gott, das ist unsere große Bitte, mitten in diesen Gebetsumständen unserer Zeit, mitten in den Gebetsherausforderungen, die wir alle miteinander mittragen, dass wir im Gebetsglück zu dir kommen und dich bitten, schaff du das, dass das Wunder geschieht, dass der eine und andere zum lebendigen Glauben zu dir kommen darf, dass die Tür aufgeht, dass die Betonwände Risse kriegen, dass die Türen ohne Schlösser geöffnet werden, dass die Herzen, die so dermaßen in ihrer gleichgültigen Pampe unterwegs sind, von dir angeregt werden, dass das geschieht, was wir miteinander als die Magna Carta der Evangelisation im Propheten Hesekiel beschrieben haben, dass toten Gebeine lebendig werden, weil seine Worte hineinkommen. Mein Gott, schenk das. In den Gebetsumständen, in der Gebetsherausforderung, dieses Gebetsglück. Wir wollen beten. Herr Jesus, das ist so unglaublich liebevoll von dir, dass du mit solcher großartigen theologischen Klarheit so seelsorgerlich aufklärend, stärkend, zurechtbringend in unser Leben hineinsprichst, dass wir auch nach 2000 Jahren dastehen und dir einfach nur danken können. Wir sind bei dir angekommen, Herr Jesus, und wir sehen uns von dir völlig verstanden. Du klärst uns auf über die Umstände, von denen wir heute sagen, ja, genau so ist es. Ja, genau so ist es. Du beschreibst unsere emotionale Lage und die Herausforderung des Gebetes, wo wir sagen können, Genau das ist der Mist. Es ist zum Verrücktwerden. Und du ermutigst uns, mit großer Klarheit hineinzutreten in diesen heiligen, schönen, geistlichen Wandlungsprozess. Dass wir beim Erkennen der Umstände, beim Erkennen der Herausforderung in dieses Glück hineintreten, ins Haus Gottes gehen zu dürfen, als die Auserwählten und dir unser Herz ausschütten dürfen für unser persönliches Leben, für alle unsere Mandate und ja, in diesen Wochen ganz besonders auch für Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben. Und so kommen wir auch heute und den nächsten Tagen und jeden Sonntag wieder in dein Haus und beten, so wie du es uns gelehrt hast, dass wir nicht aufhören dürfen, dass wir alle Zeit beten und es dir, unserem Gott, sagen. Danke für das Geschenk des Gebetes. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.